Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Abend, guten Tag oder auch gute Nacht, je nachdem, wo Sie sind und zu welcher Tag- oder Nachtzeit Sie unseren Podcast hören. Willkommen zurück. Heute präsentiere ich Ihnen ein Interview, das ich mit dem Herrn Jörg Leopold geführt habe. Er ist stellvertretender Ressortleiter der Tagesspiegel Sportreaktion und beschäftigt sich dort vorwiegend mit aktuellem Sportgeschehen, aber auch mit Fitness- und Sportgesundheitsthemen. Und er hatte mich gebeten, zu der Frage Sport nach einem Bandscheibenvorfall ein Interview zu geben. Und das wird jetzt hier bei uns laufen.
Ich frage mich eben nur, das ist ja bestimmt auch ein Vorteil, wenn man eben selbst Extremsport, ich nenne es jetzt mal Extremsport, betreibt, wie Sie es machen. Und wenn dann eben Patienten zu Ihnen kommen, die ähnliche Sportarten betreiben und dann womöglich irgendein Problem haben. Und wenn Sie dann aus der Erfahrung des Sportlers und des Arztes dann behandeln können, das ist doch wahrscheinlich von Vorteil, oder?
Ja, auf alle Fälle. Ich kann mich auf alle Fälle auch in denjenigen hineinversetzen, ja, der jetzt das Problem hat. Ne? Wie gesagt, es ist egal, ob es der Leistungssportler ist, der irgendwie 4 Jahre sich vor Olympia vorbereitet hat und jetzt plötzlich irgendwie 8 Wochen vorher Probleme bekommt und es geht auch ganz in Teilen, ob nicht seine, oder eben der Freizeitsportler. Ne? Man muss ja sich in ihn hineinversetzen, ja, was das mit ihm macht, ja, wenn man ihn jetzt, ich sage ja immer, vielleicht gibt es noch einen Weg, zu sagen, das Risiko, die Verletzung zu minimieren, ja, aber trotzdem Teilnahme zu ermöglichen, sein Ziel. Ne?
Ja.
Das ist ja das, was man auch mitempfinden muss, weil das hatte ich auch schon oft, dass man irgendwo hingearbeitet hat und dann kurz davor wie ausgebremst worden ist. Ne?
Ja.
Und dann ist schon die Frage, ja, was mache ich denn jetzt? Und, gehe ich ein Risiko ein oder nicht? Und so etwas, ja, das muss man natürlich immer abwägen. Und
ja.
Ist ja nicht immer so diese, sagen wir mal, hundertprozentige Sicherheit gegeben, ne? Dass man Dinge verhindern kann, wie im Rezidiv bei einem Bandscheibenvorfall oder ähnliches. Ne? Also es geht ja häufig darum, Risiko zu minimieren, ne? Und was kann ich trotzdem vielleicht akzeptieren als Restrisiko.
Ja. Ne? Also ich finde nur einfach eben diese Perspektive natürlich besonders, wenn man eben so ein Rücken- und Bandscheiben-Spezialist ist und eben aber selbst Sportler, also wenn dann Sportler zu Ihnen kommen, das ist wahrscheinlich tatsächlich nochmal eine andere Ebene. Sport nach Bandscheibenvorfall, und da haben Sie ja eben schon angedeutet, was Sie im Alltag als Experte, Mediziner erleben. Die Frage, die wahrscheinlich ganz häufig kommt, ist nach einem Bandscheibenvorfall, darf ich da überhaupt wieder Sport machen und wie reagieren Sie dann?
Ja, wie gesagt, prinzipiell klar kann man nach einem Bandscheibenvorfall Sport machen, ja. Also ein Bandscheibenvorfall ist ja, sagen wir mal, ja, so eine Verletzung innerhalb des Körpers, ja, wie man andere Strukturen auch verletzen kann, wie man ein Grundgelenk verletzen kann, wie man ein Kniegelenk verletzen kann, ein Schultergelenk. Also es gibt natürlich viele, sagen wir mal, belastungsbedingte Verletzungen oder auch traumatische Verletzungen, je nachdem, man kann sich Beinbrechen oder ähnliches, ne? Und diese Strukturen heilen aus, ja. Gut, dass natürlich der Körper auch ein Reparatursystem hat, ne, das Immunsystem, was dann entsprechend das Gewebe wieder repariert. Das war dann meistens nicht mehr so hundertprozentig identisch mit dem Zustand vorher, weil die zeigt ja mit Narbe aus. Das eigentlich Gewebe wird nicht wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt, aber auch damit kann man sich wieder belasten. Das Einzige ist halt nur, man muss natürlich dem Körper die Zeit geben, dass er diese Reparatur vornehmen kann. Ja, und wenn der Bandscheibenvorfall akut entstanden ist, ja, dann muss er sich natürlich erstmal auflösen. Das macht der Körper halt auch. Ja, und danach erfolgt sozusagen die Reparatur, dass man eben diese Stelle, wo die Bandscheibe ausgerutscht ist, dass die dann halt letztendlich vernarbt, um zu verhindern, dass da noch mehr Gewebe rauskommt. Oder wenn er operiert worden ist, ist ja das Gleiche. Ne, der Bandscheibenvorfall wurde entfernt, operativ. Man könnte dass diese Maßnahmen jetzt nicht die Menschen Erfolg gebracht haben. Wir haben eine Wunde, eine Läsion und auch da muss natürlich der Körper wiederum die Wunde schließen, die Reparatur vornehmen und dann ist wieder Belastbarkeit hergestellt. Ja, so muss das sein. Natürlich ist nach deinem Bandscheibenvorfall Sport wieder möglich. Ja.
Okay, Sie haben es ja jetzt schon angedeutet. Es geht gar nicht, die Antwort ist also ja, natürlich. Die große Frage ist dann natürlich, wann ist der richtige Zeitpunkt? Also dieser Wiedereinstieg ist sicherlich auch so ein Punkt, der viele Betroffene verunsichert. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen erläutert gerade, wann man da vielleicht wieder einsteigen sollte, eben nicht, wenn es akut ist. Aber woran kann denn jetzt ein Betroffener erkennen, wann dieser richtige Zeitpunkt gekommen ist und inwieweit können Sie da dann auch unterstützen als Mediziner?
Also, wie gesagt, hängt vielleicht ein bisschen davon ab, ob operativ manchmal versorgt worden ist, ob er konservativ ausgeheilt ist. Wenn es operativ versorgt worden ist, gut, dann ist sozusagen der Operationszeitpunkt null. Ne? Und dann haben wir natürlich einen klaren sagen wir mal, zeitlichen Verlauf, wie wir sozusagen den Wiedereinstieg planen. Wir machen meistens die ersten 3 Wochen nach einer Operation halt eben so ein bisschen die Entlastungsphase. Ne? Dann machen wir nur halt so ein bisschen Massage und Muskulatur locker zu halten, um die Kraft elastisch zu halten, aber keine Aktivität. Wir fangen meistens mit in der 4. Woche dann an, so mit Rumpfstabilitätsübungen. Wir schauen, die Physiotherapeuten gucken natürlich, wie bewegt sich der Patient, was kann er, was kann er nicht, was ist vor allem schmerzfrei möglich. Und dann wird sozusagen da erstmal halt geschaut, dass sozusagen diese Rumpfstabilität, das ist ja für viele Sportarten entscheidend, denn die Bandscheibe hat an Substanz verloren. Das heißt, die Spannkraft ist sozusagen nicht mehr da und dadurch kann so eine leichte Instabilität entstehen. Ne? Und die Instabilität ist das größte Problem, egal um welches Gelenk es geht, ob die Schulter oder ein Hüfte oder um die Wirbelsäule. Ne? Instabilität ist immer schlecht, weil Instabilität führt zu einer Mehrbelastung, Körperabnutzung etc. Und deshalb muss man so schauen, dass man Gelenke muskulär stabilisiert, wenn ihre Strukturen leider kaputt gegangen sind. Und das ist die Aufgabe, so innerhalb von 4 bis 6 Wochen diese Rumpfstabilität zu verbessern und dass eben dieser Funktionsverlust der Bandscheibe muskulär kompensiert wird. Und wenn das alles gut funktioniert, wird immer wieder neu eingeschätzt werden, auch von den Physiotherapeuten, die da mal auch einen guten Blick haben. Dann kommen wir meistens ab der 7. Woche dann schon an mit halt mehr Aktivität und da geht es schon ein bisschen darum, was macht der Patient für den Sport? Was hat er vorher für den Sport gemacht? Was will er für den Sport machen? Ne? Dass man halt schaut, welche Muskeln nicht belastet sind. Die Muskulatur, hat er vorher Tennis gespielt, soll wieder Tennis spielen, dann ist ja beim Tennis diese Rotationskräfte oder beim Golf genau das Gleiche. Ne? Tennis ist der große Kraft kommt ja immer aus der Rückenmuskulatur. Ne? Ob Sie Tennis spielen, Golfabschlag oder Boxer sind oder irgendetwas, niemand macht irgendwas aus dem Handgelenk ne? oder dem Schultergelenk, sondern immer Rotation der großen Muskeln. Ne? Und diese Rotationsbewegung ist halt schon Belastung für die Wirbelsäule, für die Bandscheibe und die Patientengelenke. Deswegen muss man da genau schauen. Wenn man halt eher so eine, sag mal, geradeaus Sportart macht, wie Laufen oder Radfahren oder so etwas, ne? Manchmal nicht sogar Stepper oder sowas, ne? Da ist natürlich das Problem nicht so gegeben. Da kann man natürlich viel frühzeitiger anfangen und natürlich auch, sagen wir mal, ohne erhöhtes Risiko.
Ja.
Wenn jetzt konservativ behandelt worden ist, also gar keine Operation, da warten wir meistens ab, bis der Patient sagt, er hat jetzt keine Schmerzen mehr. Also, wo man sagt, okay, keine Schmerzen. Manchmal macht man dann nochmal ein Kontroll-MRT, ja, um vielleicht mal zu sehen, ist der Botschafter wirklich weg, ja, wenn er keine Schmerzen mehr hat, ne, um halt ganz die Belastung nochmal besser einzuschätzen. Die Schmerzfreiheit ist gut, aber wenn noch Gewebe irgendwie ist, was vielleicht halt noch nicht so richtig weg ist, wenn nicht so richtig ausgeheilt ist, dann soll ich auch die Belastung vielleicht auch etwas ein bisschen minimieren. Ne? Aber wenn ein Gewebe schon wieder weg ist, weil schon mal gut aufgelöst worden ist, gut, dann fangen wir da auch wieder mit dem Programm entsprechend an. Ja.
Jetzt haben Sie ja Tennisspieler oder Golfspieler angesprochen. Nehmen wir mal jetzt ganz normale Freizeitsportler, also jemand, der vielleicht nur mal Fahrrad fährt oder eben auch joggt. Ja, also da ist ja immer wieder die Frage, wann ist da der richtige Zeitpunkt gegeben? Kann man da das an einer körperlichen Reaktion festmachen, dass man irgendwie sagt, naja, wenn Sie jetzt joggen und merken, dass da irgendwas zwickt, dann bitte lassen Sie es, oder ist das so allgemein nicht feststellbar?
Ja, also wie gesagt, Joggen und Radfahren sind so diese geradeaus Sportarten. Mhm. Die sind ja wenig belastet für die Wirbelsäule. Also Radfahren vielleicht eben von der Position her, je nachdem, was auf dem Rad fährt, ne, weil zum Beispiel Triathlet ist und vorne auf dem Aufleger sitzt, natürlich die Wirbelsäule entsprechend flach über den Lenker hat, natürlich schon eine ziemliche Belastung auf die untere LWS. Mhm. Da muss man ein bisschen drauf achten. Das heißt auch immer gut, da muss man mal schauen, ob das nicht gleich das fährt, sondern Rad mit vielleicht nochmal normales Rennrad und dann halt auch ein bisschen Liegetritt geht, dass man halt immer so diese Belastungs- Entlastungsphasen wie die Wirbelsäule halt abwechselt. Ne? Weil wenn die Wirbelsäule oder die Bandscheiben so in einer Position verharren, ne, dann ist das wie ein Schwamm, der immer ausgequetscht ist. Ne? Und dadurch können natürlich weniger Nährstoffe aufnehmen und die Pulsation fehlt. Ne? Also normalerweise leben die von dieser gewissen Pulsation. Ja? Und deswegen immer dieser Wechsel stehen mal sitzen und was. Ne? Aber trotzdem fahren wir meistens letzte Woche. Ich sage schon, so ist ja so kurze Strecken, 10 Minuten oder 20 Minuten, das kann schon wieder machen. Ne? Weil es keine große Belastung für die Wirbelsäule. Das gleiche gilt das Laufen. Ne? Das Laufen ist eigentlich keine unbedingt Belastung für die Wirbelsäule. Man muss immer sagen, was kommt zuerst? Zuerst kommt das Sprunggelenk, dann kommt das Kniegelenk, dann kommt das Hüftgelenk, ja, und irgendwann auch die Wirbelsäule. Mhm. Aber diese Strukturen fangen ja viel mehr ab. Von der Kraft, ne? Laufen ist ja Springen von einem Bein aufs andere. Ne? Ja. Das heißt auch einmal die volle Belastung auf einem Bein. Ne? Und die Kraftwelle geht natürlich über die Gelenke auch irgendwann zur Wirbelsäule. Aber das Entscheidende ist natürlich, diesen Kraftimpuls vorher abzufangen. Deswegen ist auch die Frage des Laufstils. Ich sage ja immer, meine Patienten, die sollen nur Mittelfuß laufen. Ne? Nicht immer einfach mit Profil auf dem Ferse. Das heißt, die kommen mit einem gestreckten Bein auf. Wenn sie mit einem gestreckten Bein aufkommen, natürlich ist es schon immer für das Sprunggelenk nicht gut, für das Kniegelenk nicht gut und so für Hüfte und dann auch für die Wirbelsäule nicht, weil es ist ja ungedämpft. Dann schon geht die Luftwelle geradeaus nach oben und alle Strukturen sind belastet. Ne? Wenn sie mit einem leicht gebeugten Bein aufkommen, ne? Wie es dann Mittelfußlauf ist, ja, oder Kopfußlauf sogar, ne? Dann geht das über die Wadenmuskulatur und über die Oberschenkel und ist so ein sanftes Laufen. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch frühzeitig möglich. Natürlich sage ich auch immer, fangen Sie gleich mit einer Stunde an, machen Sie auch erstmal 10 Stunden, gucken, wie Sie sich fühlen. Und wenn Sie sich gut fühlen, gut, dann können Sie nächsten Tag vielleicht 5 Minuten mehr laufen. Ja.
Jetzt steht ja aber wahrscheinlich vor jeder körperlichen, sportlichen Betätigung erstmal so ein bisschen Aufbau und Training, also dass man irgendwie erstmal die Muskulatur kräftigt und die Bandscheibe irgendwie stabilisiert. Man kann ja wahrscheinlich nicht sofort vom OP-Tisch 4 Wochen oder 6 Wochen, was Sie gesagt hatten, später dann als allererstes wieder laufen oder als allererstes wieder einen Tennisschläger anfangen. Man sollte wahrscheinlich erstmal mit Kraftübungen in irgendeiner leichten Form anfangen, oder?
Ja, wie gesagt, wir fangen ab der 4. Woche an mit Rumpfstabilität.
Genau.
Das ist das Entscheidende. Ja. Und auch wenn Sie dann, sagen wir mal, laufen oder was anderes machen, ja, die Rumpfstabilität gehört immer dazu. Ne?
Ja.
Das heißt, das muss man nicht parallel machen, ja, weil das Problem ist ja, was Sie sich antrainieren, ist ja nicht für die Ewigkeit. Ne? Das geht ja schnell wieder weg. Mhm. Ne? Deswegen muss man ja immer wieder sozusagen weitermachen, um halt das Niveau zu halten. Ja? Gleich geht es auch für die Rumpfstabilität. Ne? Wenn Sie einmal 3 Wochen lang Rumpfstabilität trainiert haben und dann halt nach der letzten Woche auf Laufen wieder einsteigen, ja, dann können Sie jetzt nicht mehr so, sagen wir mal, die Rumpfstabilität vernachlässigen. Ne? Ich habe so 3 Wochen lang gemacht, das ist ja gut, das wollen Sie ja laufen. Sondern das muss natürlich kontinuierlich mitgeführt werden. Ne? Ich empfehle meinen Patienten meistens so, ja, jeden 2. Tag so 20 Minuten in die Rumpfstabilität zu investieren, ne? Um halt dann eben die Sportart, die man dann gerne macht, wie gesagt, hängt davon ab, was es ist, Tennis, Golf, Laufen, Radfahren und sowas, ne? Dass man dann auch in dieser Sportart, sagen wir mal, aktiv bleiben kann. Und auch da gilt natürlich vor allem eben auch diese sagen wir mal, doch sowieso intensiven Sportarten, wie jetzt Tennis, Golf, auch die ganzen Kampfsportarten, was ich auch tatsächlich Kampfsport machen konnte. Mhm. Weil da empfehle ich immer Athletiktraining. Ne? Es gibt ja sportspezifisches Training. Das ist natürlich für die Profis ganz klar, weil wir haben natürlich einen Athletiktrainer. Für glaube, Hobbyathleten ist manchmal nicht so einfach. Die im Verein organisiert sind, haben wir häufig im Verein natürlich Physiotherapeuten, die auch spezifisches Training machen. Also wo man so für sich was macht, da muss man halt schauen, dass er auch zu einem Hintergrund geht, der auch ein spezifisches Training macht, um halt dann die Muskulatur, die er für seinen Sport braucht, ja, dann spezifisch zu trainieren, mit Rücksicht natürlich eben auch auf die Wirbelsäulenstabilität.
Ich muss einmal nur trotzdem nochmal nachhaken, ins Detail, also bei Rumpfstabilität. Was muss man sich da konkret für Übungen vielleicht darunter vorstellen, die sinnvoll sind?
Ja, also die Rumpfstabilität wird vorwiegend von den kleinen Muskeln gewährleistet. Ne? Das sind Muskeln, die halt wirklich sehr kurz sind, nur wenige Zentimeter. Und die ziehen meistens so von den Normfortsätzen zu den kleinen Gelenken oder zu den Querfortsatz, ne? Die sind dicht in die Wirbelsäule herumgebaut. Dahinter stehen die großen Bewegungsmuskeln, ne, mit denen wir halt sich nach hinten beugen können, oder die Bauchmuskeln, wo wir halt nach vorne beugen können, der Psoas und so fort. Also die Rumpfstabilität sind diese kleinen Muskeln verantwortlich. Das Problem bei den kleinen Muskeln ist, die können sich nicht willkürlich aktivieren. Ne? Also wenn ich mich nach vorne beugen will, dann kann ich willkürlich machen. Ne? Mhm. Aber jetzt hier nach dem Motto, jetzt aktiviere ich mal meine Rumpfstabilisatoren, das funktioniert nicht. Das funktioniert nur, wenn sie halt sozusagen in so eine Art Wackelbewegung reinkommen, ne? Weil die steuern dagegen, ne? Die versuchen sozusagen diese Wackelbewegung zu stabilisieren. Das merken Sie vielleicht, wenn Sie halt mal auf einem Bein stehen, ne? Dann wackeln Sie auch ein bisschen, ne? Weil die Muskulatur immer wieder halt versucht, natürlich den Stand zu halten, ne? Mhm. Und das ist aber mehr dann für die Unterschenkelmuskulatur, das Sprunggelenk zu stabilisieren. Das Gleiche gilt auch für die Wirbelsäule. Bei der Wirbelsäule müssen zum Beispiel benutzen wir häufig in den Pepsi-Ball, ja? Das ist der Ball, ne? Auf den kann man sich draufsetzen und dann kann man mal schauen, ob man die Füße ablegen kann. Ja? Ne? Und da muss man sozusagen auf diesem Ball das ausbalancieren, dass man nicht vom Ball runterfällt. Ne? Und das macht man eben dann mit diesem kleinen Wirbelsäulenstabilisator. Es ja? Gibt auch diese Wackelbretter. Bei den Wackelbrettern ist es natürlich auch so, dass dann auch als erstes die Sprunggelenke stabilisieren, Sprunggelenke, dann die Kniegelenke, Hüfte und die Wirbelsäule halt eher weiter oben ist. Deswegen sind die Wackelbretter für Wirbelsäulenstabilität nicht so super. Ja, ich würde eher halt diese Prinzipien.
Okay.
Dann gibt es die klassischen Spannungsübungen wie die Plank. Ja, ist auch da ein Plank, da muss man natürlich auch mal den Rücken extrem anspannen und die Wirbelsäule muss halt auch innerlich angespannt bleiben, dass sie auch wirklich die Plank machen können. Auch die Side-Plank und natürlich auch diese ganzen, sagen wir mal, Übungen, wo sie halt den Kehlfüßlerstand haben und so einen Arm nach vorne und den Fuß wieder ausstrecken, ne, und dann noch auf einem Bein und auf einem Arm sozusagen sich stabilisieren. Wenn sie das machen, merken sie auch, wie sie dann anfangen, so ein bisschen zu wackeln. Und diese, alle Übungen, die so ein bisschen dieses Wackeln reinbringen, ja, die sind halt gut für die Wirbelsäulenstabilität, weil dadurch wird eben diese kleinen Muskeln aktiviert.
Gut, jetzt, das sind ja so Übungen, sage ich mal, wo so ein ambitionierter Freizeitsportler oder gar ein mehr als das, vielleicht auch ein Leistungssportler, dann natürlich auch immer ein bisschen Geduld braucht. Jetzt sehen Sie täglich dann wahrscheinlich Patientinnen und Patienten, die eben schnell wieder sportlich aktiv werden wollen. Wir hatten es am Anfang ja auch erzählt. Und dann passieren wahrscheinlich Fehler. Was ist dabei der häufigste Fehler, den Menschen machen, wenn sie eben nach so einem Bandscheibenvorfall wieder Sport treiben wollen?
Ja, es ist schon so, dass manche halt diese Stabilitätsübungen vernachlässigen. Ja? Genau. Und dann sehen die so nicht unbedingt Sinn drin. Ja? Ne? Das ist ja halt, weil das können sie auch schlecht messen. Ja? Ne? Wenn sie halt irgendwie Leistungssport betreiben, dann haben sie meistens irgendwelche Parameter, wo sie Dinge messen können. Ja? Ich bin im Lauf natürlich GPs und so etwas. Ne? Und so also Gewichte heben. Aber da könnte, bei so einer Rumpfstabilitätsübung kann man nichts messen. Das heißt, die Leute machen das und vielleicht sehen die optisch, dass sie jetzt länger auf dem Ball sitzen können und so etwas, ne, und sich verbessern. Also man möchte schon immer, würde ich mal sagen, so ein bisschen motivieren, das auch wirklich zu tun, ja. Auch wenn das dauert, die ihren eigentlichen Sport sozusagen, wenn das Gefühl haben, ihren eigentlichen Sport, die Verbesserung der Leistungsfähigkeit nicht so viel bringt. Bei den Profis ist das relativ einfach, weil die machen, was sie ihnen sagen. Ne? Weil die sind eher so vertrauen in Normen, Physiotherapeuten und so, und die erfüllen aber die entsprechende Erfahrung. Problem ist ja eher, ich habe nämlich eine eigene Physiotherapie, und wenn Patienten zu mir kommen, und dann habe ich nicht mehr Einfluss und sowas, aber wenn Patienten weiter weg wohnen oder ähnliches, ne, den Weg nicht zu mir finden, sondern vor Ort eine Physiotherapie machen, Ja gut, da weiß ich auch noch nicht so richtig, was der Physiotherapeut mit dem macht, wie er versucht, den Patienten zu motivieren. Ja? Dass er diese Übungen macht und mit der Intensität und dann sich auch Timer setzt und versucht, eine Minute zu bleiben und dann 20. Also es muss ja eine gewisse Kontinuität und Rhythmik haben. Das ist ja immer nicht, wenn ich das so mache, wie es gerade ist. Ja, das ist halt, darf ich schon sagen, immer das Problem, dass natürlich diese Rumpfstabilitätsübungen, ja, einerseits ein bisschen langweilig sind, ne? Und andererseits die Leute halt nicht so richtig den Leistungszuwachs sehen in ihrer eigentlichen Sportart, die ambitioniert sind. Ja? Das muss man auch nur unterscheiden. Ne? Wie gesagt, es gibt ja diese verschiedensten Levels, ne? Der Profi, der ambitionierte Athlet, der Freizeitsportler oder vielleicht nur derjenige, der halt mal wieder einsteigen will, weil er sagt, okay, ich habe das manchmal noch mal gehabt, vielleicht liegt das daran, dass ich zu wenig Sport treibe, dass ich mit dem Sport treibe, Gewicht verliere oder so ähnliches, da der Neueinsteiger, ne? Da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Ich sage ja mal, die Profis sind immer die ambitioniertesten, ne? Ganz klar, weil die sind einfach gewohnt, einen Trainingsplan zu folgen und halt auf den Trainer oder die Sache zu hören, nur gar keine Fragen, sondern wird einfach das gemacht, was er sagt. Und bei Freizeitsportler ist das ein wenigstes Verhalten. Das Problem ist immer, ob die richtigen, sagen wir mal, Physiotherapeuten nur so finden. Ja, weil manchmal für dieses athletik-spezifische Training schon nicht so einfach. Ne? Wir haben gesagt, wenn die im Verein sind, dann ist es relativ einfacher, weil die haben meistens irgendwelche Physiotherapeuten, die für die zuständig sind. Ja, wenn sie halt so außerhalb des Vereins sind, wird es ein bisschen schwieriger. Wir haben eine eigene Physio, das können wir natürlich dann anbieten, aber schon gesagt, wenn die Patienten natürlich von so weiter herkommen und dann halt vor Ort sind auch heute suchen müssen, dann muss man immer schauen, wie die Qualität ist und wie die Leute auf die Patienten eingehen können, die sie auch motivieren können, das zu tun und so etwas. Ne? Die werden wirklich kontinuierlich nach einer Art Trainingsplan arbeiten, wo man wirklich dann die Übung jetzt nicht nur so macht, wie sie kommen, sondern klar strukturiert die Übung. 50 Sekunden, 10 Sekunden Pause, die nächste Übung und dann immer wieder Wiederholung und dann hat man Trainingsplan für 20 Minuten und der wird dann abgearbeitet. Ne? Darauf kommt es an, das Ganze wirklich strukturiert zu gestalten, dass der Patient dann auch den Trainingsplan mit nach Hause nehmen kann und dann auch zu Hause das fortführt. Und so. Das ist eine wichtige Motivation, um hochzuhalten.
Okay, jetzt gehen wir den Schritt weiter. Wir haben die Rumpfstabilität wiederhergestellt. Machen jetzt die ersten Übungen oder die ersten, sagen wir mal, kurzen Läufe, kurze Fahrradtour oder eben auch ein paar Schläge auf dem Tennisplatz beim Golf, mal irgendwie sind wir wieder auf dem Grün. Jetzt kennen viele Menschen das Problem, dass sie sich nicht trauen, sich dann voll zu belasten und gegebenenfalls eben in Schonhaltung zum Beispiel oder falsche Haltung verfallen. Das kann aber problematisch sein. Warum?
Ja, das ist ja immer ein Problem, wenn Bewegungsabläufe nicht harmonisch ablaufen. Ne? So ein Muskel und Sitzbalancen. Ne? Ich muss jetzt immer drauf schauen. Deswegen ist eben dieses athletik-spezifische Training, das heißt so ein Abschlag. Ne? So ein Abschlag im Golf ist ja eine Kombination oder ein Ablauf, wo bestimmte Muskeln aktiviert werden, die anderen müssen entspannen. Ne? Sonst sieht das ja nicht, wenn ich jetzt so einen Beuger aktiviere, muss natürlich der Extensor entspannen. Ne? Wenn ich meinen Bizeps hier anspannen, dann muss ich meinen Trizeps entspannen. Sonst funktioniert das nicht. Also sonst könnte der Muskel gegeneinander. Und das ist natürlich dann schlecht. Ne? Mhm. Und das ist so, diese Bewegungsabläufe werden eben letztendlich dann auch langsam aufgebaut. Ne? Dass die Bewegungen langsam fortgeführt werden, dass sie dann eben, wenn zum Beispiel ein Goldabschlag ist, eine extreme Beschleunigung. Ne? Am Ende muss man sozusagen den vollen Speed drauf haben, das gleiche wie beim Tennis oder so etwas, nur eine Rotation und am Ende muss ich den maximalen Speed haben. Ne? Aber um das sozusagen dann auch wirklich zu erreichen, muss ich vorher langsam anfangen. Das kennt man ja manchmal wie in Kampfsportarten, wo man denkt, wie macht diese Übung so langsam, sieht also komisch aus. Ne? Aber das muss ja sozusagen, die säuremuskuläre Ankopplung muss funktionieren. Ne? Das Gehirn, das Kleinhirn muss den Bewegungsablauf komplett abspeichern in der langsamen Folge, dass es ihn dann in der schnellen Folge abrufen kann. Ne? Dass die Zusammenarbeit der Muskeln immer hundertprozentig funktioniert. Ne? Und wenn man das langsam aufbaut, dann hat der Patient auch Vertrauen in seinen Körper. Ne? Das muss er nicht haben. Ne? Sonst geht das nicht. Das ist natürlich auch manchmal so eine psychische Barriere. Das kennt man ja auch.
Genau.
In gestürzt ist und man muss jetzt wieder los, also ist ja Abfahrtslauf, beim Ski, ne? 130, wo so ein Video fahren, ein Netz zu bauen oder so, ja. Ne? Und sie müssen dann wieder oben hin nach der Stadt, da muss natürlich auch schon mental das irgendwie vergessen, dass sie da gerade gestürzt sind. Ne?
Aber wie können Sie da helfen? Wie können Sie da helfen?
Ja, also das ist natürlich schon immer so ein bisschen so ein psychologisches Problem, ja. Das ist halt, ja, wenn man das natürlich bei den Profis, da haben die ihre Mentaltrainer, der das halt eben so ein bisschen dann versucht wegzubeamen, ja. Bei den Freizeitsportler muss man natürlich versuchen, ich kann da sicherlich eher weniger Einfluss machen, dass man sich ablenken muss bei solchen Sachen, dass man nicht dran denken darf, dass da was passiert ist letztens, sondern halt einfach Vertrauen in den Körper, er hat jetzt trainiert, er hat die Druckstabilität erreicht, er ist jetzt optimal vorbereitet und nun kann er sein Potenzial abrufen, ne? Also schon eine gewisse Überzeugung darbringen, dass er wieder Vertrauen in seinen Körper bekommt, dass der Körper wieder ausgeheilt ist und wieder funktioniert. Ja? Und das ist sicherlich auch diesen langsamen Aufbau, ne? Dass er halt wirklich langsam in diese Phase reinkommen wollen, dann zum Schluss und auch wirklich das volle Potenzial abrufen kann. Ne?
Okay, wir haben...
Schrittweise Aufbau ist etwas, was dann hilft.
Genau, wir haben jetzt ja die verschiedenen Schritte. Also wir waren ja anfangs bei 4, 6 Wochen, dann haben wir weitergemacht, sind jetzt eben dann zum ersten Mal wieder aktiv. Was ist denn jetzt für ein Zeitraum insgesamt so vergangen nach einmal dem akuten operativen Eingriff nach dem Bandscheibenvorfall oder der konservativen Behandlung? Wo stehen wir dann jetzt zeitlich ungefähr und können wieder davon ausgehen, jetzt wieder voll belastbar zu sein?
Ja, also ich sag dann immer, ja, Pi mal Daumen so 3 Monate, ne? Also ja, es gibt ja aber dieses Return to Activity, Return to Work, Return to Sports und dann als letztes eben Return to Competition, ne? Also wann bin ich wieder wettkampftauglich, ja? Pi mal Daumen 3 Monate, aber kann man vielleicht nicht, dass das verfolgt hat, deswegen hat er, man weiß nicht genau, was da, woran er von mir kommt, ist, aber auf alle Fälle irgendwann der Wirbelsäule, ne? Jetzt haben wir ein halbes Jahr ausgefallen in Barcelona, ne? Und dann irgendwie woanders vermittelt worden, aber natürlich ein Profi-Torwart, da ist natürlich extrem Belastungen ausgesetzt, aber hat auch schon mal ein halbes Jahr gebraucht, ne? Also, das ist natürlich individuell auch unterschiedlich, ja?
Ja.
Also, wie gesagt, ich würde immer so nach 3 Monaten sagen, okay, ein Spieler kann wieder zurück aufs Feld oder irgendwas anderes machen, ne? Aber es kann auch mal ein halbes Jahr dauern, ne? Mhm. Müssen wir schauen, dass halt auch wirklich, wie ist die Belastung? Ich wollte natürlich jetzt vielleicht nicht gleich, zum Beispiel so ein Torwart, irgendjemand gleich die volle Spielzeit geben und okay, machen wir also 15 Minuten, 20 Minuten oder irgendwie einlaufen, das sagt man ja auch, ne? Das ist auch ein Fußball so, dass die hat nicht so eine Verletzung, wenn ich gleich die volle Spielzeit machen.
Ja.
Dann halt erstmal ein paar Minuten, dann guckt man ja, wie ist das denn so, wie ist das mit der Belastbarkeit, ne? Also man muss dann schon immer schauen, aber der Einstieg kann schon so nach einem Vierteljahr versucht werden.
Okay, jetzt ist es ja beim Sport relativ normal, dass einem vielleicht danach irgendwie was wehtut, sind es die Muskeln oder sonst wie, weil eben die Belastung da war. Aber wie kann man das jetzt tatsächlich unterscheiden als Betroffener, den Belastungsschmerz eben und oder ob das womöglich doch ein Warnsignal ist, dass mit der Bandscheibe jetzt noch nicht wieder alles in Ordnung ist?
Ja, also entscheidend ist natürlich wirklich, wann der Schmerz auftritt. Wenn der Schmerz während der Belastung auftritt, ne, wenn jetzt irgendwie irgendwas mache, ja, da habe ich wirklich den einzigen Schmerz, ja. Das ist ja klar, das ist ja jetzt irgendwie ein Warnsignal, da ist irgendwas passiert, ne. Wenn ich jetzt einen Schmerz habe, der irgendwie, nachdem ich jetzt wirklich intensiv was gemacht habe, ne, sportspezifisch, und ich habe dann eben entsprechende Schmerzen, die ich vielleicht auch schon gewohnt bin, weil ich habe da schon vielleicht länger Sport gemacht, das kenne ich jetzt schon, dass nach so einer Phase dann auch wieder Schmerz kommt, dann ist natürlich ein belastungsabhängiger Schmerz. Dann natürlich auch die Frage, wann verschwindet der wieder? Die belastungsabhängigen Schmerzen, die verschwinden ja manchmal 2, 3 Tage und die Profis werden ja noch passiert, etc. Dann haben natürlich dann viel kürzere Regenerationszeiten, aber vielleicht ein Freizeitsportler oder Hobbyathlet, wenn er 2, 3 Tage wie er seine nächste Trainingseinheit machen, ja, dann kann er ja nicht noch Schmerzen haben. Wenn er dann noch Schmerzen hat, dann muss man schon fragen, woran liegt das, ne?
Okay. Schmerzen das eine, jetzt hat man das eine längere Zeit schmerzfrei hinter sich gebracht. Wie groß ist denn die Gefahr oder wie ist vielleicht auch die Quote, wie hoch nach einem Bandscheibenvorfall, dass genau das wieder passiert, was schon mal passiert ist, sprich der nächste Bandscheibenvorfall droht?
Ja, ja gut, wie gesagt, die Ursachen für einen Bandscheibenvorfall sind ja unterschiedlich. Mhm. Ne? Es gibt ja Menschen, die kriegen die ein, ja. Und es gibt Menschen, ja,
toi, toi, toi.
20 ein, ne? Ja. Und da ist halt die Frage, warum ist das so, ne? Und das ist natürlich, spielt natürlich genetische Faktoren eine Rolle, ne? Das heißt also, die Elastizität der Fasern, die Zusammensetzung der Fasern, die Zusammensetzung der Eiweißmoleküle und so etwas, ne? Wie elastisch, wie brüchig sind die ganzen Dinge, ne? Das heißt, wenn man im frühen Lebensalter, ja, Bandscheibenvorfall hatte, ne? Bin ich jetzt 20, habe ich auch 14, darf ich noch mehr Bandscheibenvorfall haben, ne? Da muss man natürlich gucken, okay, da ist wahrscheinlich ein höheres Risiko da, dass sozusagen irgendwo wieder mal einer passieren kann. Ne? Weil da muss man auch schauen, was kann ich tun, um eben halt Bandscheibenvorfälle zu vermeiden. Ne? Da guckt man natürlich, was hat er bis jetzt gemacht, was vielleicht eine höhere Belastung war. Ne? Hat er vielleicht Sport gemacht, der intensiv war in jungen Jahren. Und wenn man natürlich, klar, das kennt man ja auch, es gibt ja viele junge Golfer, ne, die halt schon frühzeitig Probleme bekommen. Gut, da muss man schon sagen, okay, also wahrscheinlich Golf ist zu gut für dich, weil du hast ein hohes Risiko, dass da wieder ein Bandscheibenvorfall passieren kann. Ne? Und dann halt natürlich gucken, was kann man für Alternativen anbieten. Wenn man jetzt nochmal im höheren Lebensalter ein Bandscheibenvorfall bekommen und das, der Peak ist ja so zwischen 40 und 50, ne? Dann ist natürlich schon so, da spielt Verschleißerscheinungen eine Rolle. Wir altern alle, ne? Das heißt, alle Strukturen sind halt irgendwie mal ein bisschen negiert, ne? Und da ist natürlich der Ansatz ein anderer. Da muss ich jetzt nicht direkt ins Sportgebiet oder so diskutieren, sondern ich muss schauen, wie kann ich halt das Risiko für ein Problem, wiederkehrendes Problem reduzieren. Ne?
Genau, wie geht's?
Und da ist natürlich einerseits eben diese Rumpfstabilität zu gucken, da habe ich mal gesprochen.
Ja.
Dann geht es natürlich auch darum zu gucken, was es sonst für Belastungsfaktoren gibt, was macht ihr beruflich, sitzt ihr sehr viel, weil man weiß ja auch, dass Sitzen natürlich auch dazu führt, dass die Bandscheiben stärker belastet werden, wo man dann sagt, okay, vielleicht muss man da was verbessern, Ergonomie am Arbeitsplatz, Wechsel zwischen Sitzen, Stehen und Laufen, irgendwelche Büromöbel anschaffen oder so etwas, ne? Das sind so die Dinge, wie das Körpergewicht, kann ich da irgendwas optimieren und so etwas. Ja, also man versucht einerseits natürlich Risikofaktoren für Rückenprobleme und Bandscheibenvorfälle zu reduzieren und andererseits die Bandscheiben durch verschiedene Verbesserungen der Rumpfstabilität und so etwas zu schützen. Ja.
Okay, also fassen wir zusammen, wir müssen am Anfang geduldig sein, aber auf alles vorbereitet sein, dass auch sowas wiederkommen kann und sollte sich eben dann, je älter man ist, auch an die Dinge erinnern, die man schon mal irgendwie mit Erfolg getan hat, um eben nach einem Bandscheibenvorfall zurückzukommen. Das kann man machen, aber gibt es einen zentralen Rat, den Sie Menschen nach einem Bandscheibenvorfall mitgeben würden, um zu sagen, das ist jetzt das Wichtigste, wenn Sie wieder Sport treiben wollen?
Ja, wieder im Prinzip sind das eben diese Rumpfstabilität.
Ja, okay.
Weil das gilt ja eben, ja, nicht nur eben für die Bandscheiben, sondern für alle Gelenke, ne? Die muskuläre Stabilität, ne? Und vor allem, das Problem ist auch, im höheren Lebensalter, ich habe auch Leute, ich bin ja selbst 64, ne, aber ich habe Leute, die 70 und noch älter, halt aktiv Sport treiben und auch sogar in irgendwelchen Altersklassen Fußball spielen. Ne, gibt ja wirklich, denkt man gar nicht, wusste ich bis jetzt auch nicht, so M65
Fußball,
ne? Die auch in den Liga spielen. Also es gibt ja wirklich sehr ambitioniertere Leute im höheren Lebensalter. Und da ist auch das Problem, dass wir immer diesen Muskelverlust haben, ne? Sogar Sarkopenie, ja. Das heißt also, ich habe eben ab 20 verliere ich pro Jahr 1% meiner Muskulatur. Ja? Und ich muss aktiv dagegen kämpfen. Ja, aktiv dagegen kämpfen. Ja. Das heißt, ich muss natürlich auch eben wieder, ja, muss gucken, ob meine Ernährung, wie ernähre ich mich, ernähre ich wirklich einwandfrei, weil nur diese einwandfreie Ernährung dazu führt, dass die Muskelabbau verhindert wird, die Muskulatur aufgebaut wird. Das heißt also, wenn ich jetzt, da sind leider auch Leute, die irgendwie trainieren und immer nur auf Ausdauer trainieren und denken immer, je mehr du bewegst, desto schneller werden sie, was vielleicht teilweise stimmt, aber die müssen halt entsprechend die Muskulatur haben. Ne? So machen wir auch diese Diamessung, ne? Wenn wir auch mal checken, wie ist das Verhältnis zwischen Muskulatur, Fett und Wassergehalt und so etwas, ne? Um mal zu gucken, dass jetzt auch genug Muskelmasse da ist, um die Wirbelsäule zu stabilisieren. Das sieht man auch in den MRT-Bildern immer. Wenn ich bei Patienten irgendwas habe, dann zeige ich die MRT-Bilder, dann kann ich das dann sagen, alles weiß ich, ja, das ist Fett, ja. Und das wenige Schwarze, was wir hier sehen, ist die Muskulatur, ja. Du wirst das Verhältnis ändern, ja. Du wirst jetzt das Weiße da wegbekommen, das muss alles schwarz werden, ne. Das verstehen die meistens, ne. Und dann geht es darum, wie schaffe ich das? Und dann gibt es, ja klar, einerseits natürlich Training, aber andererseits ist Ernährung, ja. Einerseits Ernährung, vielleicht ein paar Nahrungsergänzungsmittel, ja auch, weil natürlich gibt es da auch Möglichkeiten, zumindest protektiv auch in dieser Hinsicht zu wirken, ja, damit man eben auch bis ins hohe Alter dann belastungsfähig weiß und weiterhin in seiner Altersliga spielen kann. Ja.
Okay. Jetzt wollten wir ja noch mal überlegen, die haben jetzt ja viele schon genannt, diese vielleicht praktischen, grundlegenden Übungen oder Bewegungsformen nach einem Bandscheibenvorfall. Wir haben jetzt gehört, also auf dem Flexiball könnte man zum Beispiel diese Wackelübungen machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um die Rumpfstabilität zu sichern. Dann eben sollte man unbedingt eine gewisse Geduld mitbringen und sich nicht verrückt machen, um besonders schnell wieder zurückzukehren. Dann die Schonhaltung vermeiden und sich daran erinnern, was man vorher, bevor der Bandscheibenvorfall einen erwischt hat, gemacht hat, auch psychisch diese Hemmschwelle überwinden. Gibt es noch irgendeine ganz grundlegende Sache, die ich jetzt gerade vergessen habe, wo Sie sagen, daran denken, wenn Sie wieder Sport machen wollen?
Ja, ich immer, also so trivial es klingt, auf seinen Körper hören. Ja.
Ernährung war auch noch, genau.
Ja, aber auf seinen Körper hören. Ja. Ja. Das heißt also, wenn ich eben beim Sport irgendwo, fein, wie gesagt, Leistungssportler oder so, die sind da sehr empfindlich, ne, wenn es irgendwo zwickt, ne, dann sind sie gleich gewarnt. Das hat ja auch viele Preise wissen, dass man dann wirklich schaut, man kennt ja irgendwo seine Schwachstellen und wenn man dann natürlich merkt, heute ist nicht so mein Tag, ja, kann man dann natürlich auch Belastung reduzieren. Ne? Dass man wirklich immer Belastung auch an die Tagesform anpasst und kann letztendlich nicht so sagen, okay, der Trainingsplan sieht das jetzt vor, ich muss das durchziehen, sondern dann wirklich auf deinen Körper hören und dann halt auch eine Ruhepause mehr einhalten, ne? Um halt nicht irgendwelche physischen Probleme zu schaffen, ja, sondern also irgendwie einfach zu minimieren und leistungsfähig zu bleiben.
Ja. Okay. Und als Fazit kann man aber schon festhalten, auch nach einem Bandscheibenvorfall ist Sport möglich und nicht nur das, sondern man kann den Sport genauso gut und erfolgreich betreiben wie davor?
Auf alle Fälle, ja. Auf alle Fälle, ja.
Das ist doch gut. Das ist doch ein optimistisches Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Okay, aber Sie
das
selbst...
Das ist unser Ziel, ne? Das ist ja Return to Competition. Ne? Also wir wollen ja nicht, dass wir uns da jemand irgendwie hinterher dann nicht mehr machen darf, sondern wir wollen wieder unser altes Leistungsniveau bringen. Das ist das Ziel.
Es ist ja auch so, sagen wir mal so, keine Angst vor einem Bandscheibenvorfall, das kann vorkommen, das ist nicht schön, passiert aber. Andererseits, man hat auch mal Zahnschmerzen und kaut hinterher auch wieder sein Essen. Vielleicht kann man es ja so vergleichen. Dann ganz herzlichen Dank, viel Spaß beim nächsten Ultra-Triathlon, Marathon oder Radtour und bleiben Sie gesund und vielen, vielen Dank und wir lesen uns. Bis dann, tschüss.
Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.